Morgen Abend beginnt eine Veranstaltungsreihe in der offenen Arbeit, organisiert vom Bildungskollektiv BIKO. Die heißt zwischen Mettigel und Low-Carb-Gemüse. Essen und Trinken im Spätkapitalismus. Ohne jetzt vielleicht eine tiefe theoretische Diskussion anzufangen. Ich bin als allererstes über das letzte Wort Spätkapitalismus gestolpert. Das klingt so ein bisschen danach, als wäre der Kapitalismus fast überwunden. Was hat es denn mit dem Spätkapitalismus auf sich?
Also ich sag mal, so richtig theoretisch gesättigt ist der Begriff bei uns auch nicht. Es geht einfach darum, dass der Kapitalismus ja jetzt mal eine verdammt lange Phase ist. Und wenn man sich jetzt wegen mir den Frühkapitalismus, also die ersten 100 Jahre Kapitalismus anschaut, da sprechen wir über Zeiten, wo die für die Proletarierinnen, für die neu entstehende Arbeiterklasse, die Frage, ob sie überhaupt genug zu essen haben, ob sie überhaupt satt werden, generell eine Fragestellung war. Und wenn ich jetzt heute Spätkapitalismus sage, dann meine ich schon die Phase, in der wir im Moment leben, wo zumindest hier in den Zentren für, ich sag mal, zumindest die Mehrheit der Menschen die Frage, ob man mit dem Essen und Trinken, was man sich leisten kann, satt werden kann, die so halbwegs geklärt ist und deswegen auch die Möglichkeit entsteht, dass andere Fragen beim Essen in Mittelpunkt rücken. Also sowas wie, naja, der Genuss, der kommt erstmal, wenn man schon satt ist, dann macht man sich Gedanken über Genuss. Und dann, was heute auch noch ganz stark eine Frage ist bei Essen und Trinken, dass man diese Tätigkeiten halt mit Sinn auflädt und halt gerne sinnvoll essen und trinken möchte.
Diesen Fragen wollt ihr in einer dreiteiligen Reihe auf den Grund gehen und gleich die erste Veranstaltung morgen. Der Diskussionsabend hat ja seinen Ausgangspunkt bei Gummibärchen. Du hast eben gerade schon gesagt, Genuss, ne? Das ist, Gummibärchen ist etwas so on top, das braucht man nicht zum Überleben. Aber wie kann denn so eine Gummibärchentüte ein Ausgangspunkt über all diese Fragen sein, die ihr da jetzt aufmachen wollt und diskutieren wollt?
Naja, das hat mit der Entstehungsgeschichte der Veranstaltungsreihe zu tun. Wir saßen nämlich letztes Jahr bei unserer Klausur, die haben wir im Herbst letzten Jahres gemacht, wo wir die Jahresplanung für dieses Jahr gemacht haben. Da saßen wir da so rum und hatten eine Tüte Gummibärchen dabei, die uns jemand geschenkt hatte für diese Klausur. Und dann schauen wir auf diese Tüte Gummibärchen und haben auf der Tüte Gummibärchen, ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, waren auf der Gummibärchentüte 8 Logos drauf. Die waren nämlich im Familienunternehmen produziert, die waren fettarm, die waren ohne Palmöl, die waren vegan, die waren fair produziert und es gab dann noch so eine Aktion Achte Mal drauf, die da drauf zu sehen waren. Also es waren ein Haufen Logos auf den Gummibärchen drauf, die uns mitgeteilt haben, wer diese Gummibärchen ist, ist auf jeden Fall ein besserer Mensch als jemand, der so dahergelaufene Gummibärchen ist, die am Ende noch mit künstlichen Aromastoffen sind. Also uns ist da irgendwie aufgefallen, dass selbst ein Nahrungsmittel, das zur Hälfte aus Zucker besteht und Nahrungsmittel, wo noch vor 10 Jahren wahrscheinlich die meisten Leute gesagt hätten, mit gutem und bewusstem Konsum, haben Gummibärchen so generell relativ wenig zu tun, dass es heute anscheinend gelingt, selbst so ein Nahrungsmittel so stark mit Sinn aufzuladen, dass man mit diesen vielen Logos darauf seine Gummibärchen verkaufen kann. Daher kam die Idee zur Veranstaltungsreihe unter anderem.
Genau, ich habe jetzt in dem Veranstaltungstext für die morgige Veranstaltung dann halt eben, das macht ihr ja auch schon so ein paar Fragen auf, ne, worum es da so geht, die Frage dessen, wer kann sich das dann überhaupt leisten und für wen ist das identitätsstiftend, dass da unbedingt klimaneutral und Familienunternehmen und so draufsteht. Um diese Frage drumherum und die davon ableitend, wollt ihr ja dann morgen diskutieren. Und in dem Veranstaltungstext heißt es dann auch so zugespitzt, ich zitiere da jetzt mal, hilft denn diese ganze Konsumkritik letztlich den Verdammten dieser Erde oder vor allem denjenigen, die für die Lage verantwortlich sind? Da habe ich mir so gedacht, das begrenzt sich ja gar nicht nur auf Lebensmittel eigentlich, sondern das sind ja alle möglichen Sachen, ne? Also während wir hier irgendwie die größten E-Autos fahren, sind natürlich andere Menschen, ist das fernab von irgendwelchen E-Autos oder auch bei Klamotten oder so. Das Ist das etwas, was sich gerade beim Essen zuspitzt, oder warum habt ihr euch für das Essen entschieden? Es gibt ja auch andere Konsumgüter, an denen man sowas diskutieren kann.
Das hat, glaube ich, einfach damit zu tun, dass wir Lust hatten, darauf uns mit Essen auseinanderzusetzen, weil wir auch vielleicht auch ganz gerne essen, ne? Und weil wir sozusagen auch ganz konkret, wir haben ja als zweite und dritte Veranstaltung dann noch Avocados und Tee, und wir hatten halt einfach auch Lust, was zu Avocados und Tee zu machen. Und deswegen diskutieren wir die Frage jetzt am Essen und Trinken. Aber das stimmt natürlich. Man kann so diese Frage, wie weitreichend ist bewusster Konsum und wem nützt das am Ende? Wer holt sich da am Ende was bei ab? Und wie sind die Möglichkeiten, die Welt zu verbessern, dadurch, dass man korrekt einkauft? Kann man natürlich auch an vielen anderen Produkten diskutieren. Wobei ich würde schon sagen, ich mache mir gerade zum ersten Mal darüber Gedanken, aber ich würde schon sagen, dass Essen ein Produktbereich ist, in dem da der Produktbereich ist, in dem da am meisten drüber gesprochen wird, oder? Gibt es jetzt, also es gibt zum Beispiel den Bioladen, dem sein Marketingmodell ist halt, korrektes Essen zu verkaufen. Essen, was gutes Essen ist, was mit Sinn aufgeladen ist. Es gibt, meines Wissens, gibt es jetzt nicht in jeder Stadt einen Bio-Möbelmarkt. Oder was weiß ich, einen Bio- und fair gehandelten Büroartikelmarkt, habe ich auch noch nicht gesehen. Ich würde fast sagen, dass Essen und Trinken da so eine Sonderrolle hat, weil da vielleicht auch deswegen, weil das etwas ist, was man sich einverleibt, was sehr nah dran am Körper ist, vielleicht auch nah dran an der Identität. Man sagt ja auch, du bist, was du isst. Und dass genau deswegen auch gerade beim Essen so dieser Gedanke, dass man darüber das Selbst-Welt-Verhältnis sozusagen auf dem Teller hat und darüber dann halt auch die Welt retten will, über das korrekte Essen, dass das da besonders nahe liegt. Vielleicht. Wir diskutieren das.
Dieses identitätsstiftende Moment, du bist, was du isst, das ist mir auch sofort gerade in den Kopf gekommen. Und als du das jetzt dann auch schon gesagt hattest, jetzt könnte man natürlich meinen, okay, Gummibärchen, so Luxusgüter, in Anführungsstrichen, das ist jetzt auch vielleicht etwas, da könnte man ja einfach grundsätzlich irgendwie darüber sprechen, wie notwendig das sozusagen ist. Jetzt hast du auch schon gesagt, die zweite Veranstaltungsreihe geht dann zum Beispiel auch um Avocados. Erstmal etwas, was so gemeinhin auch als gesund gilt. Es geht auch um Quinoa, auch etwas, was so als gesund gilt und sicherlich dann aber doch nur einem bestimmten Teil der Bevölkerung vorbehalten bleibt. Das ist schon mal was Spannendes. Und dann wird es ja auch nochmal deutlich, dass es ja Essen weitaus mehr als Nahrungsmittel irgendwie sind, sondern man sich natürlich auch darüber Gedanken machen muss, wo kommt das denn her? Und gerade bei den Avocados und Quinoa, da spannt ihr ja einen mega breiten Bogen. Da habe ich was von mexikanischen Drogenkartellen gelesen und halt eben ja Quinoa dann irgendein hippes Superfood, was ich dann irgendwie auch mit irgendwelchen Müsli-Riegeln und sonst was immer dann in Verbindung bringe. Was hat das denn miteinander dann da gemein? Welchen Fokus wollt ihr da bei der zweiten Veranstaltung drauf legen?
Ich glaube, von dem her, wo wir dahin kommen, das ist schlicht und einfach, dass letztes Jahr ein neues Buch rausgekommen ist, wo es genau um diese Nahrungsmittel und den Handel damit und die Bedeutung davon in den Herkunftsländern von Mittel- und Südamerika geht und dass wir einfach eine Veranstaltung zu diesem Buch machen wollten. Da kommt so ein bisschen der Zusammenhang her, dass die halt beide aus Lateinamerika kommen, diese Pflanzen. Was die Drogenkartelle jetzt an der Stelle damit zu tun haben, ist, dass die einfach gemerkt haben, dass man mit Avocado, mit so einer doch gesunden Frucht, die gerade total in ist und weltweit viel gekauft wird, dass man da einfach eine Menge Geld mitmachen kann und dass es am Ende profitabler sein kann, Avocados anzubauen, als jetzt die Rohstoffe für Rauschmittel anzubauen und dass deswegen diese Leute, die vorher nur Drogen produziert haben, jetzt zum Teil sich auch um den Avocado-Anbau kümmern und dass sozusagen die Machtverhältnisse auf diesem Markt jetzt teilweise mit den Mitteln ausgefochten werden, die auch für die Drogenproduktion innen sind, also mit Morden und Schutzgelderpressung und einer nicht dokumentierten Ökonomie und all diesen unschönen Dingen.
Jetzt kommen wir von Drogenkartellen hin zur nächsten Veranstaltung am 2. März. Dann, das ist zwar noch ein bisschen hin, da soll es dann um den Tee gehen. Und da ist der, ja, ich sag's mal so, zugespitzt, der bittere Beigeschmack, nämlich der Kolonialismus in der Tasse, der da thematisiert werden soll. Es ist sicherlich ein total spannendes Thema auch. Ich habe mich mit der Teeproduktion tatsächlich noch gar nicht so auseinandergesetzt. Viel eher bei so Fragen wie Kaffee und Schokolade. Unterscheidet sich das denn so sehr? Dann auch die Frage rund um den Kolonialismus und wer eigentlich da auch mittlerweile bestimmt, wie angebaut wird und so weiter und so fort. Warum wurde sich explizit der Tee rausgenommen?
Ja, der Tee. In der Tat, genau das, was du da ansprichst, dass das bei Schokolade und bei Kaffee und bei Kakao die Sache mit dem Kolonialismus und mit der globalen sozialen Ungleichheit und mit den schrecklichen Arbeitsbedingungen für die Produzentinnen ein Thema ist. Bei Tee aber sehr wenig. Das ist genau der Punkt, warum wir diese Veranstaltung machen wollen. Also auch warum ich drauf gekommen bin, ich trinke sehr gerne Tee und ich kaufe halt immer, wenn ich Kaffee kaufe, kaufe ich den Direktimport-Kaffee. Und bei Tee kenne ich einfach keine entsprechenden Angebote, kenne mich halt auch relativ wenig darüber aus, obwohl diese Kolonialgeschichte, ja, natürlich, das ist dasselbe in Grün. Vielleicht am Ende vielleicht sogar noch krasser, wenn man mit einbezieht, dass der ganze Teeanbau in Indien komplett ein Ergebnis der britischen Kolonialherrschaft da ist. Vor den Briten wurde da gar kein Tee angebaut. Die Briten haben den dahin gebracht, weil sie da in ihrer eigenen Kolonie die Möglichkeit hatten, Leute Tee produzieren zu lassen. Und wenn man sich heute anschaut, wie die Tees heißen, dann ist das von vorne bis hinten, zieht sich da die Kolonialherrschaft durch, wenn die Anbaugebiete zum Beispiel Margaret Thorpe heißen, also so wie damals die kolonialen Ländereien da hießen. Also eigentlich am Ende vielleicht sogar noch krasser als Kaffee oder Kakao. Und da weiß man aber relativ wenig drüber und deswegen wollten wir die Veranstaltung machen und haben zum Glück da auch jemanden gefunden, Benjamin Luik, der hat bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung vor 2 Jahren eine Broschüre dazu rausgegeben, wie die Anbaubedingungen von Tee sind. Den werden wir da dazu holen. Und natürlich auch wieder, wie bei den anderen Veranstaltungen auch, wird es da Tee geben, den wir verkosten. Und wir wollen da natürlich auch über diese kulinarische Seite sprechen, aber eben auch über diese koloniale Seite, über die Bedingungen beim Anbau, all diese Fragen.
Du hast jetzt gesagt, klar, werdet ihr dann an den jeweiligen Abend dann auch entweder Tee trinken oder halt eben auch Avocado-Dips essen oder natürlich die Gummibärchen, die man dann auch in der Hand hat. Also es soll ja jetzt nicht nur darum gehen, irgendwie etwas zu verbannen oder so, aber dennoch habe ich so ein bisschen natürlich, also ich weiß nicht, ob natürlich, aber so ein schlechtes Gewissen. Ne? Wir haben jetzt über Kolonialismus schon mal das angesprochen. Es ging über mexikanische Drogenkartelle, um Ungleichheit zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden und so weiter und so fort. Das lässt mich immer so ein bisschen ratlos zurück. Was ist denn so das Ziel der Veranstaltungsreihe? Was kann ich denn erwarten, wenn ich da zu euch komme und mit euch über die Sachen spreche, die ich eigentlich vielleicht schon auch versuche bewusst zu genießen, aber dann doch merke, so okay, da steckt ja doch viel mehr dahinter.
Also ich glaube, du brauchst keine Sorge zu haben, dass du zur Veranstaltung kommst und wir dir dann erklären, was man alles nicht essen und trinken und kaufen darf. Das ist, glaube ich, bei uns auch gar nicht so, dass wir uns da so unheimlich einig sind. Wir würden, glaube ich, eher gerne darüber ins Gespräch kommen, wie man damit am Ende denn umgehen soll. Weil, also meine Position dazu ist, dass dieser Anspruch, dass man über einen bewussten Konsum großartige politische Veränderungen am Ende einleiten kann, dass, also ich glaube da ehrlich gesagt nur sehr, sehr wenig dran und würde deswegen sagen, ich meine, wir leben im Kapitalismus, dass wir irgendwie mit dem Zeug, was wir kaufen, die ganze Zeit uns darauf ausruhen, dass da Ausbeutungsverhältnisse hinterstehen, dass da 500 Jahre Kolonialismus hintersteht, dass überhaupt, ich meine, überhaupt der Fakt, wie wir leben, von früh bis spät, der ist ja nur dadurch möglich, dass an anderen Enden der Welt Leute verhungern. Und das kann man nicht dadurch reparieren, dass man jetzt nur noch Kohl, Kartoffeln und Möhren isst. Da muss man schon irgendwas anderes tun, um das zu verhindern. Und ich bin Ich persönlich bin eher relativ skeptisch, wenn mit dem korrekten Einkauf und dem korrekten Konsum so weitgehende Hoffnungen verbunden werden und würde eher sagen, dass an vielen Stellen es darum geht, dass die Leute hier in den Zentren sich am Ende besser fühlen, dadurch, dass sie dann hier und da mal ein kleines bisschen anders einkaufen, würde ich tatsächlich sagen. Insofern musst du dir, glaube ich, keine Sorgen machen, dass wir dir da die Schokolade oder den Tee ausreden. Ich würde, glaube ich, eher an manchen Stellen den Leuten ausreden, dass sie denken, dass sie so viel damit erreichen, dass sie darauf verzichten. Aber das ist bei uns auch nicht, wir sehen das auch nicht alle gleich. Wir wollen darüber reden, ergebnisoffen und verständnisorientiert untereinander. Wir machen die Veranstaltung mit mehreren und aber auch mit den Leuten, die da hinkommen. Also insbesondere die erste Veranstaltung wird jetzt nicht so eine Veranstaltung, wo wir, keine Ahnung, 3/4 Stunde mit Präsentation ausgearbeitet sagen, wie wir es sehen, sondern wir machen eine kurze Einführung und wollen dann anhand von verschiedenen Nahrungsmitteln darüber sprechen, wie wir es mit denen denn so halten.